wunderschönen Nachmittag hier bei Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft. Hallo Aaron.
Hallo Jonas.
Da sind wir wieder. Jetzt vom Gefühl her habe ich das Gefühl, wir haben uns gefühlte Jahre nicht gesehen, nicht gehört, Aaron.
Ja.
Wie geht's dir?
Also 3 Wochen können sich wie Jahre anfühlen auf jeden Fall. Also wir haben jetzt tatsächlich wieder eine längere Pause eingelegt, ganz unplanmäßig. Mir fällt jetzt gerade ein, dass ich vor der Aufnahme noch gucken wollte, in welcher Schwangerschaftswoche wir uns eigentlich befinden.
Ich bin tatsächlich da rausgeflogen, ehrlich gesagt.
Du bist schon rausgeflogen.
Ich weiß nur, es ist der 8. Monat.
Genau, wir sind in der 31., das heißt, ihr seid in der 32.
Danke dir.
Ja, dann haben wir die Formalien auch erledigt und wissen ungefähr, wo wir sind. Jonas, wie geht's dir?
Das ist schon schön, dich zu sehen. Also muss ich echt sagen, es ist echt, also irgendwie, ja, manchmal, also, wir hatten ja so einen Rhythmus, am Anfang war so richtig, wow, einmal die Woche, zweimal die Woche haben wir Folgen aufgenommen und dann sind wieder verschiedene Sachen bei dir passiert, bei mir passiert und irgendwie, ja. Jetzt sind wir wieder beieinander, das fühlt sich super gut an und um es kurz zu machen, ich bin super müde, weil ich irgendwie in den letzten Nächten nicht so richtig penne oder sehr hellhörig schlafe, wo heute eine Kollegin zu mir meinte, ist doch nicht schlecht, du gewöhnst dich schon mal dran, wenn das Baby dann da ist. Gell? Also das wird dann auch wahrscheinlich ähnlich sein. Hm. Aber sonst bin ich gerade, glaube ich, energetisiert durch das Zusammenkommen hier. Und genau, jetzt fällt mir direkt was ein. Ich habe einen Kinderwagen auf der Straße gefunden.
erzähl, was für eine Qualität.
Sag kurz du noch, habe ich nur kurz gedroppt, wie geht's dir?
Okay, dann aber nicht aus dem Auge verlieren, das möchte ich hören. Ja, nee, schlafen kann ich gut. Jetzt ist ja gerade so ein bisschen Sommerpause in der Kulturbranche und ich habe ein bisschen Zeit, ein paar Sachen zu sortieren und also was jetzt meine berufliche Perspektive anbetrifft, aber auch was hier so, also wir sitzen wieder in meinem Büro, im Privaten sozusagen in der Wohnung, auch was so das Private betrifft, dass wir gerade sehr, sehr viel ausmisten und versuchen Platz zu schaffen. Und das ist etwas, was ich früher gar nicht gut konnte. Jedes Buch, egal ob ich es niemals lesen möchte, trotzdem wollte ich es behalten. Und irgendwie hat sich da bei mir so ein bisschen was verändert und gedreht, dass ich wirklich bereit bin, die Sachen loszulassen, viel, viel schneller als früher. Bei der einen oder anderen Sache diskutiere ich manchmal noch ein bisschen oder ich behalte sie dann doch. Aber also wenn ich überlege, wir haben, vorgestern war es glaube ich so sehr, sehr heiß, dann sind wir runter in den Keller und haben den Keller ein bisschen ausgemistet, weil es da wesentlich kühler war. Und da sind noch so säckeweise Klamotten von mir, wirklich aus, also schon fast Jahrzehnte alt zum Teil. Und da war ein T-Shirt, was ich damals habe bedrucken lassen, als ich mal eine Unternehmung hatte, die sich mit dem Pokern auseinandergesetzt hat. Und das war sozusagen für einen Mitarbeiter ein bestimmtes T-Shirt. Und also früher hätte ich gesagt, das muss ich für mein Leben lang aufbewahren als Erinnerung. Und diesmal hat es mir total, also klar, kommt in die Altkleidersammlung, gar kein Thema. Hauptsache Platz schaffen, Luft schaffen für das Neue, was da kommt.
Das wäre jetzt meine Frage sozusagen. Also glaubst du auch, das ist auch nochmal stärker jetzt dieses Loslassen-Gefühl möglich, dadurch, dass da auch das Kind kommt?
Auf jeden Fall. Also ein paar Sachen denke ich, da freue ich mich drauf, das dem Kind irgendwann zeigen zu können, so als eben Erinnerungsstücke, als Beweis der Vergangenheit. Ich habe ja auch noch so eine Kiste mit alten Kassetten zum Beispiel, die ich als Kind gehört habe, die sehr wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren, weil sie schon damals ein bisschen ausgeleiert waren, aber trotzdem möchte ich die aufheben und irgendwann meinem Kind zeigen, also was habe ich in der Kindheit gehört und vielleicht mag sie es, aber das hält sich mittlerweile wirklich in Grenzen, also nicht mehr jeden kleinen Scheiß aufheben, sondern oder halt irgendwelche Klamotten, die schon bald zerfallen, nur weil irgendwie eine Erinnerung dran hängt. Was auch jetzt in die Altkleidersammlung gegangen ist, ist die Hose, in der wir damals gestrippt haben.
Boah, jetzt werden hier aber viele Sachen gleichzeitig gedroppt, ey. Die Stripperhose hast du weggegeben?
Ja.
Du meinst die mit den Smileys?
Genau.
Die hattest du noch?
Die hatte ich noch, ja. Aber das Gummi war natürlich schon total durch und
krass,
alles.
Du hattest die noch. Bei mir ist die längst schon verschwunden irgendwie.
Nee, ich hatte die noch. Und das ist übrigens eine Geschichte, die wir, als wir mal über unsere die Ursprünge unserer Freundschaft und so gesprochen haben, eine Anekdote, die wir ausgelassen haben. Die teaser ich jetzt einfach mal an, die heben wir uns auf, mal so als Lückenfüller.
Also unsere Stripper-Vergangenheit, gell? Wir waren ja mal professional Stripper.
Ja, für einen Sommer
sozusagen. Wir haben trainiert dafür, wir haben richtig geprobt, Alter.
Ja.
Fuck.
Und?
Geil, die Hose ist weg.
Ja.
Ja, also ich finde, könnten jetzt tausend Themen blubbern da auf, gell? Ich bin auch, wir haben lange nicht gesprochen. Also inspiriert mich sofort, dass du sagst, ihr geht in den Keller, ihr mistet da aus, du fängst an, mehr loszulassen im Zuge dieses Neuen, was kommt, weil ich kenne das Prinzip des Ausmistens, ich habe es länger nicht gemacht, aber ich weiß, dass es immer ein super Effekt ist. Du trennst dich von dieser Materie und es entsteht Raum. Es entsteht im wahrsten Sinne des Wortes Raum, aber auch ein innerer Raum. Man kommt, also man kann loslassen, man wird leichter. Bei uns ist es, glaube ich, eher anders. Also gerade, ich habe eher das Gefühl, wir wohnen ja in diesem Haus zur Miete und das hat viel Raum, da ist ein riesen Keller und so. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Raum eigentlich die Materie wahnsinnig anzieht. Gell? Und jetzt kommen da halt, was auch total toll ist, uns haben verschiedene Freundinnen oder vor allem eine Freundin hat uns jetzt eine Kiste gebracht, gell, mit total tollen Kinderklamotten von ihren Kindern, mit tollem Kinderspielzeug auch schon. Dann Katrins Mutter hat uns verschiedene Kisten gebracht, auch mit Klamotten. Das ist ja auch alles cool, also das brauchen wir auch alles, aber das stapelt sich da jetzt in den Kisten. Wir müssen da auch demnächst mal so eine Bestandsaufnahme machen.
Ja.
Jetzt schlage ich den Bogen zum Anfang, jetzt habe ich da diesen Kinderwagen noch gefunden, der jetzt auch noch da unten im Keller geparkt ist. Und das ist auch alles super, aber es wäre natürlich eigentlich auch von Vorteil, anderes dann gehen zu lassen, gell? Damit nicht alles noch voller wird. Und ich meine, wenn du jetzt von so Kindheitssachen sprichst, wie Kassetten und so, gell, die du dann, wo du jetzt schon das Gefühl entwickelst, du würdest die gerne deiner Tochter irgendwann zeigen, da merke ich gerade, krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe schon mal so über so Sachen nachgedacht wie, weiß ich nicht, etwas, was meine Person betrifft, gell, etwas, was ich vielleicht mal gemacht habe, dass ich das meinem Kind mal gerne zeigen möchte, aber jetzt speziell an Gegenstände geknüpft, finde ich das gerade auch so ein Gedanke. Also ich bin gerade ein bisschen, ja, nicht erschlagen, aber ja, jetzt fängt es an, bei mir zu arbeiten. Also was ist das mit dem Ausmisten? Was ist das mit den möglichen Erinnerungen, die man gerne auch bewahren möchte? Ich mache es erstmal pragmatisch, um dieses Kinderwagen-Thema abzuhaken.
Ja.
War für mich eine Sternstunde, weil ich, also wir wissen ja beide, glaube ich, auch, dass Kinderwägen je nachdem auch relativ teuer sein können. Also wenn sie bestimmte Funktionen haben und ein bestimmtes Material, bla bla bla. Und ja, wir hatten da auch schon drüber nachgedacht, wo gucken wir, gell, vielleicht gebraucht irgendwie so einen Multifunktionswagen. Lange Rede, kurzer Sinn, vor ein paar Wochen bin ich mit meiner Mutter und meinem Bruder nach Zollstock gefahren in Köln, um da einen ganz tollen Zirkus, also so einen Wanderzirkus, kann man quasi fast sagen, zu sehen. Und dann haben wir geparkt und sind Richtung, in der Nähe vom Südfriedhof war das. Und dann steht auf einmal rechts, steht so ein schicker, schwarzer, komplett schwarz, ne? Schwarzer Kinderwagen. Und ich denke noch so beim Vorbeigehen, das ist ja eigentlich geil. Also dachte ich so, den finde ich cool, den Wagen. Also das vielleicht ist so ein Modell ja was für uns. Ja? Und dann ging er weiter und dann sehe ich von Weitem so ein kleines weißes Schild zu verschenken. Ja, und dann haben wir uns den angeguckt. Und klar, der hatte gewisse Gebrauchsspuren. Ansonsten top in Ordnung. Auch so ein, das Modell, ich sage jetzt nicht die Marke, aber das Modell heißt auch noch cool. Also kleine weiße Letter oder silberne Letter auf so einem schwarzen Modell. Und du hast halt diese Funktion von, also quasi dieses, man kann es mit so ganz einfachen Knöpfen dann so drücken und dann kannst du da verschiedene Module draufstecken. Das eine ist halt so ein Liegemodell, also so ein, okay, da liegt das Baby dann drin. Das kannst du rausholen, dann gibt es das Sitzmodell. Und dann, was jetzt nicht dabei war, also gab auch noch so ein Regencape, auch alles super in Ordnung, gell? Die Reifen so ein bisschen abgefahren, leichte Rostspuren unten an den Metalldingern, aber alles gut. Was jetzt noch nicht dabei ist, der sogenannte Maxi-Cosi, glaube ich, das ist das Modell fürs Auto. Das kann man aber dann tatsächlich im Internet dazu kaufen.
Ach so, der dann auf dieses Gestell auch mit drauf kann.
Ja, es sind drei Varianten, die du stecken kannst. Zwei waren dabei. Der Maxi-Cosi ist vielleicht noch bei der Familie geblieben, weil sie den noch irgendwie brauchen. Ja? Erstmal fand ich, war voll beeindruckt, dass die ihren Wagen einfach sozusagen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ja? So. Und ich habe mal geguckt, was der im Netz kostet, mein Freund. Das sind locker 8.000 Euro. Nein, also es sind ungefähr, aber auch nicht schlecht, ja, so zwischen 800 und 900 Euro ja, kostet das Ding.
Ja.
Der steht jetzt bei uns im Keller.
Ja. Das ist der Porsche des kleinen Mannes. Ja.
Modell cool.
Ja, wir haben auch ein Geschenk bekommen tatsächlich. Und da muss man gerade versuchen, mich zu erinnern. Also wir haben auch einen Maxi-Cosi, den haben wir gebraucht, aber glaube ich, habe ich ja schon erzählt, gebraucht, gekauft, der aber nicht eben als sozusagen Aufsteckmodell für den Kinderwagen fungieren kann, sondern halt eben zum Klamotten tragen und im Auto festschneiden. Und ich bin da sowieso gespannt, wie man da, also dieses ganze Jonglieren mit diesen Fachwerkzeugen, um ein Kind großzuziehen, um es jetzt mal so auszudrücken.
Ich sage an der Stelle ganz kurz den Hashtag Nasensaugpumpe. Wie hieß das Teil
auch? Nasensauger, oh, da habe ich noch eine kleine Nachricht meiner Schwester, liebe Grüße. Ja, dass das absolut sinnvoll ist. Also es gibt ganz viele Sachen, die sind nicht sinnvoll, aber ein Nasensauger ist definitiv ultra sinnvoll. Und der auf den wir da besprochen haben, den man an einen Staubsauger anschließt, ist natürlich am effektivsten. Das scheint total das normale Ding zu sein. Wir machen das ist uns
total en vogue da oben in Berlin.
Aber es gibt ja auch die, also da kannst du dem Kind wohl ein bisschen Angst bereiten. Also weil Staubsaugergeräusche scheinbar für Kinder, also weiß ich nicht, wurde mir jedenfalls gesagt, dass dann vielleicht kurz zu einem Heulanfall kommt, aber der Sinn ist ja, die Nase frei zu kriegen und die kriegst du halt anders nicht frei. Oder du nimmst halt dieses, was es halt bei dem einen oder anderen Tourenmarkt gibt, auch mit so einem Plastiksaugdingsbums.
Also ganz kurz, sorry, aber wenn ich mir die letzten 11 Folgen oder 12, wie auch immer, da durchhöre, gell, ich glaube, das ist Folge 13 jetzt.
Richtig.
Dann ist es eins meiner Favorites, wenn du anfängst, über diesen Nasensauger zu reden. Also, und ich will dir nur sagen, go for it. Also, ich bin dein Mann. Ich bin dran. Also, auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich noch keinen besorgt. Also, Maren ist da so ein bisschen zurückhaltender und meint, wir kaufen erst Sachen, wenn wir sie wirklich dann brauchen. Aber dieser Nasensauger, das wurde mir jetzt halt, wie gesagt, auch nochmal von meiner Schwester bestätigt, nicht nur von Ariane, die ja eine Brandrede dafür auch schon gehalten hat. Genau. Selbstverständlich. Also Mütter, die das schon durchgemacht haben, sind auf jeden Fall eine Instanz im Vergleich zu uns, die die ganze Zeit sozusagen nur in dieser Theorie-Bubble sozusagen rumtheoretisieren. Und ich meine, es ist ja ganz schön, man hört dann irgendwie was, ein Gerät. Man hört von irgendeinem Gerät und denkt, ja klar, das ist super sinnvoll, das brauchst du auf jeden Fall. Und dann denkt man halt ein bisschen länger drüber nach. Also wie zum Beispiel diese Aufsätze für diesen, oh Gott, wie heißt denn der jetzt wieder, dieser Stuhl, der mitwächst. Ich komme jetzt gerade auf den Namen.
Den habt ihr auch schon, ne?
Den haben wir schon. Aha. Aber wir haben halt keinen, so einen Babyaufsatz, weil der, wo wir es kaufen wollten, über Kleinanzeigen uns leider versetzt hatte.
Ah ja.
Sonst hätten wir sogar noch so einen Babyaufsatz für diesen Stuhl. So, dass das Baby dann auf Augenhöhe mit uns am Tisch sitzen kann. Und wir wissen aber noch gar nicht, ob das Kind das will, ob wir überhaupt in die Situation kommen oder ob wir uns immer auf dem Boden rumregeln oder so.
An der Stelle würde ich das Kind nicht nur fragen, ob es in den wachsenden Stuhl auch Bock drauf hat, sondern auch, ob es Bock hat auf den Nasensauger.
Naja, aber aus medizinisch, also was mich, ich glaube, weil ich irgendwie da, glaube ich, eine traumatische frühkindliche Erinnerung habe, die so ganz unter der Oberfläche rumschwelt und nicht richtig ausbricht, dass eine verstopfte Nase ja so existenziell sein kann. Und wenn du nicht weißt, wie du schnaubst, also sich da rein zu versetzen, nicht zu wissen oder zu verstehen, wie man schnaubt oder es vielleicht auch anatomisch nicht können, ich keine Ahnung, woran das liegt, dass die das nicht können, dann kriege ich richtige Panikanfälle. Deswegen glaube ich, ist da dieser Nasensauger triggert bei mir irgendein Gefühl, dass ich das vermeiden möchte, dass mein Kind sich so fühlt. Deswegen
glaube ich,
es wird gesaugt ohne Ende.
Du hast ja auch einfach das schon mal angedeutet, dass es nicht schlecht wäre, es einfach selber mal zu probieren. Gell? Kann man ja machen. Man kennt das ja, verstopfte Nasen sind nicht angenehm. Und warum nicht das einfach mal probieren? Ja. Also auch mit dem Staubsauger tatsächlich zu gucken, okay, krass, das ist der Effekt, okay.
Ja.
Ja.
Wir werden berichten.
Ja, auf jeden Fall.
Kannst dazu so eine Nasensauger-Party treffen und die verschiedenen Modelle einmal durchprobieren. Jetzt wird's albern. Zwei, drei Themen haben wir ja also angeschnitten, sind auch noch bestimmt offen aus unseren letzten Folgen. Ich habe, weil ich gerade die Folge 11 fertiggestellt hatte, festgestellt, war noch 11, ja, dass ich totalen Blödsinn mal wieder erzählt habe. Und felsenfest die ganze Zeit behauptet habe, diese Vaterschaftsanerkennung würde über das Standesamt gehen im ersten Schritt. Aber es ist genau andersrum, es ist das Jugendamt.
Yes. Und
mittlerweile haben wir es ja beide auch in der Realität umgesetzt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen, aber wie war das für dich, dieser doch sehr offizielle Akt, in einer Behörde zu sitzen, die sozusagen, ich sag mal, von sich selbst behauptet, immer das Kindeswohl im Blick zu haben. Und bei uns war es jedenfalls der Fall, dass die Dame, bei der wir da waren, das auch ja, recht offensiv uns zu verstehen gegeben hat.
Was genau euch zu verstehen gegeben hat?
Dass, ja, also sie hat das Gefühl vermittelt, dass sie die Instanz sind, die uns, und vielleicht war es auch speziell auf mich gemünzt, sozusagen schlussendlich erlaubt, verantwortlich für dieses Kind zu sein.
Ah ja, okay. Ja, krass. Interessant, ja klar, unterschiedliche Ämter, unterschiedliche Menschen, so, wenn man trifft immer. Also ich kann auch hier erst nochmal sagen, dass ich bin sehr froh darüber, das habe ich letztendlich über dich eigentlich oder über euch, ist das sozusagen mir bewusst geworden, ja, weil das, du warst der Erste, also wir haben in einer Folge darüber gesprochen, du hast es erzählt, dass man das machen muss oder nicht muss, aber dass man das machen sollte, es empfohlen wird, wenn man eben nicht verheiratet ist. Und das war bei mir gar nicht auf der Liste so richtig, ja, hä, wir werden doch Eltern zusammen. Nee, wir sind nicht verheiratet, wir haben also keine gesetzliche Verbindung eigentlich. Das heißt, wenn das Kind dann da ist und man das halt nicht im Vorfeld macht, dann bin ich als Vater, wenn ich weder meine Vaterschaft anerkennen lasse, noch das gemeinsame Sorgerecht vereinbare beim Jugendamt, bin ich eigentlich eine Nullnummer. Das heißt, wenn es meiner Freundin nicht gut geht zum Beispiel, sie keine Entscheidung treffen kann, ich bin absolut nicht berechtigt, irgendwas zu entscheiden in Bezug auf das Kind. Genau. Und deswegen war das, also, ja, ist das erstmal für mich total super gewesen, das im Zuge des Podcasts über dich und Maren irgendwie so zu erfahren, gell? Dann haben Katrin und ich darüber gesprochen, dann hatten wir jetzt auch den Termin nach euch in Kölle und ich habe das als, es hatte verschiedene Aspekte, aber ich habe das erstmal als irgendwie total gut empfunden. Also es war so, es hatte was, nicht jetzt keine Eheschließung, aber es hatte so was richtig Offizielles. Wir hatten eine sehr, finde ich, sehr freundliche, kompetente Mitarbeiterin, die das schon seit Jahren macht. Die hat so einen guten Eindruck vermittelt von verlässlich, von Genauigkeit, von Aufgeräumtheit, von Anwesenheit auch. Also die war sehr präsent, die hat uns beide wahrgenommen, gleichberechtigt wahrgenommen, das fand ich auch cool. Und hat uns aber auch ganz klar so einen kleinen Vortrag gehalten, worauf man achten muss, wenn man also jetzt gemeinsam das Sorgerecht auch vereinbart, das gemeinsame Sorgerecht, dann ist das nicht zurückzunehmen. Da gibt es kein, ach ja, nee, doch nicht. Ich hatte gestern Kater. Nee, gell? Da muss man dann tatsächlich vors Gericht gehen, wenn man das dann verändern will. Und was bedeutet das etc. etc.? Und wie ist es eben, also auch für mich, dass ich sozusagen die Vaterschaft annehme, beziehungsweise dass ich das bestätige, dass ich der Vater bin, dass meine Freundin das natürlich auch bestätigen muss. Das hatte schon, ich habe mich kurz gefühlt wie so ein bisschen, ah, wir heiraten jetzt. So, und dann hat man ja, wir haben dann auch beide zwei Urkunden bekommen, so über die Vaterschaft, über das Sorgerecht. Und das hat irgendwie, hat das bei mir sowas hinterlassen wie, ja krass, das war jetzt das erste Mal offiziell so etwas wie, also ich meine, ist ja vorher auch schon klar, dass ich der Vater bin, ja, aber es ist so irgendwie, ich weiß nicht, bekundet dann die Stadt Köln ganz offiziell, so, ihr beiden habt das gleiche Recht, aber auch die gleiche Verantwortung, die gleiche Pflicht, euch um euer Kind zu kümmern. Ja, irgendwie fallen mir nicht die richtigen Worte an. Ich fand das irgendwie, ich hatte das auf jeden Fall nachhaltig auch aufgewühlt, bewegt. Das war irgendwie auch schön mit Katrin zusammen, dass wir das gemeinsam machen, dass wir da beide auch gleichzeitig Ja zu sagen. Gell? Das ist ja auch irgendwie toll. Und gleichzeitig hat mich das aber auch, mich hat das irgendwie, das habe ich vorhin vor dem Podcast auch schon zu dir gesagt, mich hat das irgendwie auch, irgendwie hat das etwas in mir berührt, glaube ich, was mit meiner Vergangenheit zu tun hat und mit meinen Eltern, die ja sich irgendwann getrennt haben auch, als ich 3 war, also relativ früh. Das heißt, es hat für mich auch sowas aufgemacht von, krass, wir sagen jetzt beide gemeinsam Ja zu etwas. Und dann war da so eine leichte Traurigkeit irgendwie bei mir auch. Also das, oder vielleicht auch die Hoffnung, dass wir nicht irgendwann dazu Nein sagen. Oder dass eine Person plötzlich sagt, ey, übrigens, wie das ja auch eine Realität ist von vielen anderen Eltern, gell, wo dann eine Person dann sagt, ey, ich möchte das Sorgerecht alleine. Nein, ich möchte das Sorgerecht. Und das ist, glaube ich, da so ein bisschen einfach nicht wirklich mitgeschwungen, was irgendwas in mir tief in meiner DNA, glaube ich, in meinen inneren Fasern hat, das ist da zum Klingen gekommen, weil bei mir persönlich das eben so war, dass meine Eltern sich irgendwann getrennt haben und sich auch nicht mehr so richtig gut verstanden haben irgendwann, gell? Und da gab es zwar keinen Sorgerechtskrieg, aber es gibt andere Paare, andere Geschichten, die man kennt und so weiter. Und bei mir ist es da, glaube ich, irgendwie auch, zumindest im Dunstfeld, somit aufgestiegen. Auch wenn ich das persönlich, gell, mit Katrin als ein sehr, ja, fast schon sowas Zeremonielles hatte, das sowas, wow, okay, wir gehen den nächsten Schritt zusammen. Ja, wir sagen beide Ja zu meiner Vaterschaft zu ihrer Mutterschaft. Wir sagen ja zum Sorgerecht. Okay, dann sind wir jetzt... Ja, auf eine Art ist man ja dann auch tatsächlich, muss man dazu sagen, wir sind plötzlich auf Augenhöhe. Was du vorhin mit dem Kind sagst, was in dem Sitz bei euch auf Augenhöhe am Esstisch sitzt, ja, ist es nämlich bis zu diesem Punkt so, dass die Mutter von Gesetz wegen her, was ja auch Gründe hat, alleine sorgeberechtigt ist. Und das ändert sich in diesem Augenblick. Plötzlich ist es, tschack, 50-50.
Genau. Ja. Mit Rechten und mit Pflichten.
Exakt.
Und was, also ich, bei uns war die Erfahrung nicht so, wie soll ich sagen, heilig. Oder wie hast du es ausgedrückt? Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Wie hast du es ausgedrückt?
Herr Beck, wollen Sie Vater werden?
Genau. Aber was sie auf jeden Fall gesagt hat, auch gesagt hat, war, dass wenn Menschen heiraten und dann ein Kind kriegen, erzählt einem eigentlich niemand das, was, was wir jetzt unterschrieben haben, sozusagen. Also die, diese, was das bedeutet, gemeinsames Sorgerecht oder die gemeinsame Sorge über das Kind zu haben, was halt zum Beispiel auch Entscheidungen, größere Entscheidungen betrifft mit Schule, Kita.
Aufenthaltsbestimmungsrecht.
Aufenthaltsbestimmungsrecht, ganz wichtiges Thema, dass halt beide gleichberechtigt gemeinsam eine Entscheidung treffen müssen. Also es ist sozusagen ein Gebot der Harmonie, was man sich gegenseitig gibt, dass man fähig ist, sich einig zu werden. Und da kann ich, was du gerade beschrieben hast, diese Gefühle total nachvollziehen. Ist ja jetzt in dem Podcast ein alter Hut, auch meine Eltern haben sich getrennt und Sorgerechtsstreit kenne ich aus der Perspektive des Kindes. Und das möchte ich nicht nochmal erleben und möchte es auch meinem Kind logischerweise nicht antun. Und trotzdem, wir haben uns ja vorher kurz ein bisschen ausgetauscht, möchten wir ja auch verhindern, dass wir uns selbst so unter Druck setzen. Und trotzdem ist für mich klar, im Sinne des Kindes müssen immer Kompromisse und Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Und ich mache mir da bei uns, bei Maren und mir, eigentlich so gut wie keine Sorgen. Aber es gibt ja dann schon, da komme ich gleich, wenn ich noch über ein anderes Thema kurz spreche, nochmal dazu, wo schon im Kleinen man einfach viel ausdiskutieren muss, um dann eine Entscheidung zu treffen, weil diese Entscheidungen eben gemeinsam getroffen werden müssen. Exakt.
Also das wird einem ja dann bewusst, finde ich, eher an diesem Schreibtisch vor dieser Person. Zum Beispiel die Kita-Wahl, ja, Schulwahl. Das kann nicht eine Person entscheiden, wenn man das gemeinsam vereint. Das muss gemeinsam entschieden werden.
Ja. Aber bevor ich das Thema wechsle, was auch noch, und das möchte ich vielleicht kurz mal vorlesen, aus diesem dieser Niederschrift über die Belehrung, die wir da bekommen haben. Ich weiß nicht, ob du die gleiche Niederschrift bekommen hast. Und zwar, weil wir ja schon mal drüber gesprochen haben, mit dem Namen des Kindes. Und der Nachteil, den wir haben jetzt dadurch, dass wir vorher die Vaterschaft und die gemeinsame Sorge gemacht haben, ist, dass wir nur noch einen Monat Zeit haben, nach der Geburt den Namen festzulegen. Und der ist laut diesem Zettel unveränderbar. Unveränderbar.
Boah, von welchem Namen sprichst du? Vom Vor- oder vom Nachnamen?
Vom Nachnamen.
Aha, ist nämlich auch ein Unterschied.
Genau, ja. So, ich glaube, es gilt für beide Namen. Also es gibt keinen Namen auf Zeit. Das steht hier in diesem Papier drin.
Genau, ist aber so super interessant. Bleib mal dran, genau. Also ja, genau. Also mit dem Nachnamen, ja?
Ja, ich blätter mal kurz hier auf die letzte Seite, sorry. Welchen Familiennamen trägt das Kind und kann dieser geändert werden? Das ist der letzte Paragraph von dieser Niederschrift. Und wird die gemeinsame elterliche Sorge vor Geburt des Kindes erklärt, bleibt den Eltern einen Monat nach Geburt Zeit, den Familiennamen des Kindes zu bestimmen. Mhm. Dies geschieht durch Erklärung gegenüber dem Standesamt. Die Namensbestimmung der Eltern ist bindend und gilt dann auch für weitere gemeinsame Kinder, sofern auch für diese eine gemeinsame elterliche Sorge besteht. So, wir sind ja, sowohl ihr als auch wir, nicht verheiratet. Das heißt, wir führen keinen gemeinsamen Familiennamen. Und selbst wenn wir verheiratet wären, wäre die Frage, ob wir einen gemeinsamen führen würden. Und das ist, also, ich versuche das immer wieder, also irgendwie denke ich manchmal, so wichtig ist es ja vielleicht nicht. Und die Kombination aus Vornamen und Nachnamen soll auch irgendwie gut klingen. Und auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass mich das schon auch beschäftigt, ob jetzt das Kind den meinen Namen, Nachnamen trägt oder den Namen der Mutter. Wird es immer so sein, dass ein Partner sozusagen sich in Anführungsstrichen erklären muss, ja doch, ich bin der Vater oder ich bin die Mutter, obwohl ich einen anderen Namen trage.
Thema Auslandsreisen, meinte unsere Sachbearbeiterin. Sie meinte, das kann passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel mit unserem Sohn ja, in, sagen wir mal, 2 Jahren ins Ausland reisen möchte, vielleicht auch ins europäische Ausland, also nicht in Europa, Indien, keine Ahnung, und unser Sohn nicht meinen Nachnamen trägt, dann kann das zu Komplikationen führen. Und da muss ich dann, hat sie gemeint, zum Beispiel diese Urkunden mitnehmen am Flughafen. Das kann das dann auf jeden Fall vereinfachen, aber es kann immer noch sein, dass das dazu führt, dass das nicht möglich ist. Einfach, gell, weil die Behörden sozusagen auch natürlich verhindern wollen, dass jemand, der nicht berechtigt ist, das Kind nicht abgestimmt, sozusagen illegalerweise mitnimmt. So. Ja. Ja. Und das kann mit dem Nachnamen zu tun haben. Also gell, ja, muss nicht, aber kann, könnte.
Habt ihr da überlegt schon?
Ja, also ich finde das interessant, das Thema. Bei mir ist es so, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich auf meinen Nachnamen gar nicht so einen großen Wert lege. Einfach vom Gefühl. Ich finde den Nachnamen meiner Freundin cool. Auch vom Klang haben wir immer so ein bisschen experimentiert. Finde ich das mit ihrem Namen irgendwie total klangvoller als mit meinem. Auch wenn meiner natürlich auch geil klingt, keine Frage. Nein, aber ich will damit nur sagen, dass was hier dann aber noch dazu kommt, was auch jetzt die Jugendamtsbeamtin sozusagen zu uns gesagt hat, ist, dass das ja gerade sich dreht. Es gibt gerade, und sie wusste aber auch nicht genau, wo der Stand jetzt ist. Es ist nur so, dass das ja verändert werden wird, dass man Doppelnachnamen demnächst haben kann. Jetzt noch nicht. Da konnte sie uns aber auch nicht definitiv sagen, was ist, aber sie geht ziemlich sicher davon aus, dass man auch rückwirkend, wenn das jetzt nächstes Jahr, also ich glaube, keine Ahnung, es gibt Stimmen, die sagen, es ist schon verabschiedet im Bundesrat oder nicht, keine Ahnung, wird aber erst in Kraft treten nächstes Jahr. Das bedeutet aber laut ihrer Sicht, also laut der Beamtin, wo wir waren, dass wir das dann rückwirkend ändern könnten. Dass wir also einen Doppelnachnamen, also meinen und den Nachnamen meiner Freundin in einem haben könnten. Das heißt, es ist jetzt gerade alles sehr optional. Ob wir das dann machen, Aaron, ich weiß es gerade nicht. Ja, weil es klingt manchmal auch richtig doof, wenn du dann so ein, je nachdem, wie viele Namen du vorher schon hast und dann noch ein Doppelnachname, das ist so, keine Ahnung, kann auch cool klingen.
Ja, nee, bei uns klingt es nicht ganz so cool. Haben wir schon rumexperimentiert. Sogar schon fast überlegt, ob wir den Vornamen, den Doppelnamen machen, damit es dann so richtig.
Wenn man auf Rhythmus Wert legt und auf Klang, dann muss man schon ein bisschen gucken, ein bisschen probieren.
Ja. Ja, ich hoffe, dass es so oder so, so ist, dass es liberaler wird mit dem Namensgesetz. Hier in diesem, in dieser Belehrung, die wir ja auch unterschrieben haben, steht da ganz klar drin, der ist unveränderbar.
Ja, aber, und ja, genau, aber, ja.
Deswegen müssen wir einfach abwarten, weil da weiß ich eben auch nicht. Also ich hatte das ja erzählt mit dem Bundesrat, weil ich das im Videotext gelesen habe. Mhm. Ich bin ein Videotextnutzer noch. Aber wann das in Kraft tritt, das weiß ich leider nicht.
Also sie meinte ziemlich, also auf dem Amt ziemlich deutlich, dass es irrsinnig wäre, wenn man jetzt ein Kind bekommt, ja, und in 3-4 Monaten kann man plötzlich einen Doppelnachnamen haben und jetzt nicht, und dass man das dann nicht rückwirkend ändern kann, meinte sie, das hält sie nicht für wahrscheinlich.
Ja, na, eventuell ist es dann kostenpflichtig oder so. Also
da fällt mir übrigens ein zu dem Thema mit Namen, gell, was unsere, sag ich mal, Beamtin, also die Frau vom Jugendamt, was sie uns noch gesagt hat, ist, dass man den Vornamen zum Beispiel, ja, sie hat gesagt, ihres Wissens, ich glaube, sie war sich nicht zu 1000% sicher, aber zu doch einem hohen Prozent, sagte sie, man kann bis zu 6 Monate nach der Geburt, hat man Zeit, also 6 Monate, den Vornamen zu bestimmen. Das heißt, man könnte also 6 Monate jonglieren mit allen möglichen Namen, mal hier probieren, mal da probieren, und irgendwann findet man den richtigen Namen. Ich weiß, dass es für euch nicht so interessant ist, gell? Wir sind ja, glaube ich, nur Experts, wir sind dann noch nicht ganz so entschieden wie ihr, ja? So ohne jetzt irgendwas benennen zu wollen, aber.
Mhm. Ja, wir haben kurz jetzt letztens eine Situation gehabt, wo wir dann aufgrund dieser Nachnamenskonstellation doch nochmal überlegt haben und da war ganz schnell gesagt, sie heißt ja schon so. Also wir reden ja schon mit ihr und wir nennen sie beim Namen, werden wir mit ihr reden. Also das ist schon, mal gucken, wenn sie auf der Welt ist, also irgendwie ist sie ja schon auf der Welt, aber wenn sie sozusagen auch mobil auf dieser Welt ist, ob sich das dann nochmal vielleicht ändert, wer weiß, aber für mich ist sie die sie ist.
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich fand das nur interessant, so diese Information, ach krass, man hat 6 Monate Zeit, also das ist, ich glaube, ich fände es ein bisschen komisch, nach 4 Monaten immer noch zu sagen, du, hallo, oder?
Ja, man kann ja so einen Kosenamen oder Übergangsnamen
nehmen.
Aber was macht man mit diesen obligatorischen Postkarten, mit dem Babybild, ja, wo man sagt, herzlich willkommen, Heinz, Olaf.
Oder X.
X? Ja.
Nee, das da ist doch schon wieder, gerade, oh nee, das ist eine ganz schlechte Assoziation gerade. Ganz.
Ja. Aber hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht, ob du oder ihr sowas machen wollt?
Z, einfach ein Z45 oder so, oder was?
Nein, diese Postkarte verschicken so. Mit 3600 Gramm und
gute Frage.
Ist übrigens, an so und so vielten, wir begrüßen, hallo.
Ich sag gerade, sagst du was? Ich glaube, wir haben letztens zum ersten Mal wieder das Gewicht nach längerer Zeit gehört und es waren 1950 Kilo. Ah, nee, nicht Kilo, 1950 Gramm, also fast ja. 2 Kilo.
Boah, krass, du hörst 1800 irgendwas. So ganz weiß ich nicht.
Aber
wir sind ja
auch eine Woche. Aber um die Frage zu beantworten, die Katrin hat mich das auch letztens gefragt: Wie ist das eigentlich mit uns und diesem Kartending? Weil bei den Hebammen hängen immer die Wände voll mit diesen Karten, gell? Und du denkst, krass. Auf diesen Karten kann man halt auch Namen studieren. Es gibt dann die, okay, toll, viele verschiedene Namen, verschiedene Babys, wie die aussehen. Die einen machen ein Peace-Zeichen, die anderen sind schon irgendwie, sehen schon aus wie ein Professor, sind schon fertig mit allem. Die anderen sind noch so völlig unfertig. Ich glaube, es hat was, um es ehrlich zu sagen. Also irgendwas in mir sagt, nein, also wir sind Individualisten, wir machen das anders. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das von Freunden und Freundinnen bekommen habe, und das war dann so ein schönes Babyfoto mit dem Namen und das war so ein, wie so ein Hallo, dann habe ich mich auch gefreut, so eine Karte zu sehen. Wir werden es dann wahrscheinlich auch machen. Irgendwie so, auf unsere Art, keine Ahnung.
Also ich habe ehrlich gesagt mit Maren noch nicht drüber gesprochen, was ich hiermit tue. Maren
wir kommunizieren übrigens seit mittlerweile 8 Monaten nur noch über diesen Podcast indirekt mit unseren PartnerInnen.
Sie schreibt mir dann immer Textnachrichten als Antwort auf meine Ausführungen hier. Nee, Quatsch. Nee, das werde ich aber... Also hier hängen ja auch ein oder andere Hallo Baby Willkommenskärtchen. Und es ist mir auch erst vor ein paar Tagen irgendwie eingefallen, wie wir damit umgehen wollen. Ich glaube, ach genau, wir hatten ja einen Termin wieder bei der Hebamme. Und da haben wir dann über Fotos gesprochen. Und die Hebammen haben sich angeboten, eben auch Fotos zu machen. Dass man denen das Handy in die Hand drückt oder so. Und
ach echt?
Genau, und sie meinte, wir haben dann so ein bisschen, also Maren war sich nicht ganz so sicher. Und sie meinte, also die Hebamme meinte, doch lieber einfach ein paar Fotos machen und danach kann man sie auch wieder löschen, wenn das was zeigt, was man nicht zeigen sehen will oder nicht jemand zeigen will. Aber dass man wenigstens, während des ganzen Prozesses, dass man wenigstens, also besser so rum, als wenn man danach sagt, weil das tun die meisten danach, ach, hätte ich mal. So, zumindest irgendwie mal hier und da und sehr wahrscheinlich werden Maren und ich etwas abgelenkt sein. Deswegen haben die Hebammen sich da angeboten, was ich sehr nett fand. Hm. Und deswegen habe ich jetzt schon angefangen, hier die Kamera bereit zu machen und werde mal schauen, vielleicht noch ein bisschen Licht und dass das dann...
Boah, du hast gerade diesen Killerblick, Aaron, von so einem Produzentenvieh. Weißt du, so ein Berserker-Produzent, der so, wir sind jetzt live bei der Geburt, Jungs, kommt rein, baut auf.
Oh Gott, das, oh je. Aber ich dachte, wir machen eine kleine, über WhatsApp oder so, so eine kleine Live-Folge.
Boah, ey, dann krass, wahrscheinlich interessant, wie unsere Stimmen dann klingen. Weißt du? Ja. Also wenn wir dann, je nachdem, also natürlich jetzt nicht direkt kurz davor, vielleicht kurz davor, also nicht kurz davor, aber ja, wenn man einfach merkt, man fängt an, das kommt dann da, das Neue.
Also. Also wir haben jetzt, ich habe ja schon berichtet, dass wir ein bisschen weiter weg fahren müssen, wenn es denn soweit ist. Und wir könnten auch mit den Öffentlichen fahren, was halt ungefähr doppelt so lang dauert. Und haben uns aber jetzt trotz unseres ökologischen Gewissens, was wir sehr, sehr stark haben, trotzdem dazu entschieden, zuletzt wieder mit dem Auto zu fahren, um einfach auch die Strecke gut drin zu haben. Also wenn wir jetzt immer mit dem Öffentlichen fahren würden und ich würde an dem Tag dann zum ersten oder zweiten Mal die Strecke mit dem Auto fahren, mit einer kurz vor der Geburt stehenden Frau neben mir und dieser ganzen Anspannung, da haben wir beide dann gesagt, okay, es ist irgendwie sicherer, wenn ich die Route wirklich aus dem FF kenne und da nicht, also einfach, ich kann es mir noch nicht vorstellen, ich habe es noch nicht erlebt, aber das wird eine Ausnahmesituation sein. Und dann im Straßenverkehr mit dieser wertvollsten Fracht.
Puh. Aber übst du diese Strecke vorher nicht?
Ja, habe ich ja.
Ach so.
Ja, aber wie gesagt, das verbrät ja.
Ich fahre 10-mal am Tag diese Strecke, stell mal vor, krass. Ach so, ja, nee, klar, natürlich, das ist, aber das wurde uns auch gesagt. Wir haben jetzt auch, an der kurzen Einhaken, wir haben jetzt ganz toll, wir hatten ja das Thema auch Auto, weil du auch von Auto sprichst. Eine gute Freundin hat uns jetzt ihr Auto geliehen, tatsächlich, für 3 Monate.
Wow, cool.
Das heißt, wir können jetzt in dieser Zeit, ein Auto haben wir jetzt vor der Tür stehen. Und ich habe das noch nicht gemacht, aber unsere Hebammen haben das eben auch gesagt. Auf jeden Fall fahrt diese Strecke. Also zumindest einmal, dass ich als Fahrer dann, also der Weg zum weil wir eine Hausgeburt machen und ihr macht ja eine Geburtshausgeburt, aber zumindest dann zum Krankenhaus, gell, falls es sozusagen dann doch in den Kreissaal geht, dass ich diese Strecke einfach kenne.
Ja, und was mir gesagt wurde, auf jeden Fall üben diesen Maxi-Cosi, wie man den installiert, weil das dürfen die Hebammen nicht, die dürfen einem dabei nicht helfen, aus versicherungstechnischen Gründen. Das heißt, oh Gott. Also bei euch jetzt, wenn der Fall eintreten soll, dass ihr im Krankenhaus seid, musst du das Kind ja in einen Maxi-Cosi mit nach Hause nehmen und dafür musst du es auch anschnallen können und das richtig, also es irgendwie mal üben vorher. Das habe ich auch noch nicht gemacht, das werde ich jetzt auch bald mal machen, dass ich das irgendwie mal durch diese Schlaufen und das
ja, alles klar, wenn man auch aufgeregt ist und so.
Ja, ja, boah. Das wird eine Aufregung sein, die, ja, ich weiß nicht, mit was vergleichbar ist. Vielleicht mit nichts vergleichbar ist.
Habe ich eigentlich schon von meinem indischen Tuch erzählt?
Du hattest erzählt, ich weiß nicht, ob du es hier on Tape erzählt hast, aber du hast dann noch eins gefunden, irgendwie auf dem letzten Drücker, was diese Maße zumindest erfüllt, die als Mindestmaße genannt wurden, oder?
Ja, also genau, Katja und ich haben in Indien, in Mumbai so ein indische Seide gekauft auf so einem Markt, aber halt auch, dann haben wir, glaube ich, auch fast 6 Meter mal fast 1 Meter genommen irgendwie, also schon Ding. Und hatten das letztens bei der Hebamme dabei und sie hat uns dann mal so die Grundzüge gezeigt, wie man das dann wickelt. Also das müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen kürzen und raffen, aber es war interessant, dann die Hebamme zu sehen, wie sie das so, ja, wickelt und dann so, ja, hier kommt das Baby rein und dann habe ich richtig gemerkt, boah, ich habe da richtig, also ich freue mich da, davor bin ich auch aufgeregt, aber dann, ja, wird man ja dann irgendwann üben, mit den, wie man das wickelt. Also es gibt ja auch diese super modernen Dinger, da die man einfach mit Klick und so, auch cool, aber ich habe so richtig Lust auf dieses, fällt mir jetzt zum Thema Transportwege ein, glaube ich, also auf dieses Tuchding, dass ich da so, ach guck mal, da kommt wieder der mit dem indischen Tuch aus Mumbai und seinem neuen Kleinen.
Hast du dir schon vorgestellt, wie du in der Bahn unterwegs bist? Und ich meine, spazieren ist ja, da habe ich schon, aber immer wenn es sozusagen dann in diese wilde Stadt rein mit dem Kind, also da kannst du total nachvollziehen, da hätte ich es auch am liebsten und werde ich dann sehr wahrscheinlich auch am Körper haben, als er irgendwie sozusagen fast anonym in so einem Wagen vor sich her schiebend in dieses, ich will jetzt nicht sagen Moloch, aber ich bin gerade ein bisschen stadtgeschädigt. Irgendwie ist es mir gerade ein bisschen viel alles. Es sind so viele, so viel. Das ist so viel von allem.
Ja, ja.
Also passt gerade zu diesem Ausmisten. Auch hier, es ist so viel von allem. Ich lese seit 1996 die Cinema und habe jedes Heft seit 1996. Und ich weiß nicht. Ja, okay, wenn mir dann der Gedanke kommt, dass da irgendwann mein Kind mal reingucken könnte und seit fast 30 Jahren sich die Filmhistorie angucken kann, hat es auch was, aber es ist alles so viel Materie. Ja, ich schweife ab.
Nee, ich finde das gerade eigentlich total schön, wie du das gerade so angeregt hast, so ein bisschen so ein Traumthema. Also du hast gerade gesagt, hast du dir schon mal vorgestellt? Also konnte ich mir nicht vorstellen. Ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie du deine Spaziergänge machst mit der Kleinen. So, gell? Ah, guten Tag. Hallo, Aaron. Ja? Oh. Ah, oh, da ist sie. Oh. Ja, und also so, naja, das werden ja so neue Situationen sein, die wir so noch nicht kennen. Also vielleicht kennen wir die mal im Ansatz gerne mit der Tochter deiner Schwester oder mit wem auch immer, so, ja, mit Kindern von Freunden, mal so ein kurzer Moment, aber nicht in diesem Gefühl von, boah, krass, das ist jetzt hier, ich bin komplett verantwortlich, das ist jetzt komplett 100%.
Ja.
Ja, so nicht nur Eis essen gehen, sondern so, boah. Ja.
Und es wird so kommen, dass wir beide als Väter vielleicht zusammen einen Spaziergang machen mit den Kindern am, was weiß ich, Körper, Kinderwagen, wie auch immer wir es dann machen. Wow, das stell dir erstmal vor, Jonas. Hätten wir das vor 10, 20 Jahren, hätte man sich auch nicht vorstellen können.
Das ist krass, also weil jetzt denke ich gerade so, du erzählst über das Ausmisten und ich habe eigentlich auch natürlich, ich bin ja auch, also ich mache gerne Listen so, gell, wo. Also jetzt habe ich auch immer wieder natürlich die Listen, die ich alle nicht wirklich zu Ende bearbeiten kann, weil es viel zu viel ist, aber da stehen natürlich auch so Sachen drauf. Ja, eigentlich habe ich auch davon, denke ich, bin, also ich träume auch gerne von so Etappen, von wegen, wenn das Kind kommt, ist der Keller ausgemistet, das Zimmer perfekt sortiert. Also ich habe gerne so diese Etappenziele, die ich so meistern möchte. Was auch gut, also ich merke das als Orientierung, ja, als temporäres Ziel ist das cool. Und dann muss ich immer so ein bisschen mit dem Perfektionismus mich das so loslassen, weil es gelingt nicht ganz, ich schaffe das nicht alles. Ja. Aber ich merke jetzt zum Beispiel, was mich auch, glaube ich, umtreibt, ist, ich misse jetzt gerade nicht aus, aber ich merke schon so, wow, die Zielgerade kommt jetzt. So, Katrin geht's gut, das ist total schön. Sie hat gerade auch richtig schöne Tage erlebt, noch mit ihren Freundinnen, so auch kleinere schöne Tagesausflüge und so, und ist mit dem Bauch irgendwie, alles ist gut, ja, und so weiter und so weiter. Dritter Ultraschall, alles gut, gut, gut. Und ich merke, ah krass, die Uhr tickt. Also so auch im Sinne von, also weil auch wenn ich noch nicht Vater war, ist mir das, glaube ich, schon auf eine Art klar, dass ab dem Moment, dem Tag X, gell? Ach, schon wieder X, oh Gott, nein, ab dem Tag YA, sagen wir es mal so, also ab dem Tag der Geburt, dass dann eine andere Zeitrechnung beginnt, auch was meine persönlichen Träume angeht. Also nicht, dass das weg ist, das soll weiterhin auch, aber gell, du weißt, was ich meine, der Fokus, die Priorität ist eine andere. Und da merke ich schon, so ein paar Dinge möchte ich gerne noch abgearbeitet haben. Also jetzt nicht die Kellerausmistung, die ist leider jetzt runtergefallen, aber zum Beispiel, dass ich jetzt gerade so, ich habe ja auch mir erzählt, ich habe so einen alten Bus, gell, und dass ich den gerade noch so, ich will den gerade noch so restaurieren, damit der dann nicht, also weil das Dach undicht ist und so, gell, und jetzt haben mein Bruder und ich gesagt, komm, wir restaurieren den jetzt noch schnell. Auch für uns, aber auch mit dem Gedanken, so merke ich, dass der dann intakt ist. Weil wenn ich dann Vater bin, dann habe ich nicht mehr die Zeit und die Energie, erstmal auf jeden Fall nicht, mich in irgendeine Halle zu stellen und, weißt du, und dann so ein Rest, ein altes Auto zu restaurieren. Also so irgendwie so bestimmte Etappen möchte ich gerne noch so eintüten, dass das dann ready ist. So. Und dann das Neue eben auch kommen kann, ohne dass ich denke, ach fuck, jetzt habe ich das nicht gemacht. Und das wird jetzt auch erstmal vielleicht Jahre gar nicht passieren. Keine Ahnung.
Okay. Also dadurch, dass ihr nicht ausmistet, also wir hätten da so ein paar Dinge.
Oh shit! Ja, Nasensauger?
Nee, das ist leider nicht. Aber soll ich dich...
du bist ja geil, ey, drehst das hier hinter zu euren Gunsten um. Kommst du nicht im Transporter bei uns vorbeigefahren? Alles raus.
Nee, sind nur Kleinigkeiten. Maren habe ich gefragt, ob ich dich nicht fragen soll. Also so ein großes Glas, wo Spaghetti reinkommen, was man da sowieso nie reinmacht. Aber kann man auch schöne andere Sachen machen. Und was wir noch haben ist, Thema ökologisches Gewissen, Plastikstrohhalme. Also falls du eine Packung Plastikstrohhalme.
Ist das jetzt legal, darüber zu sprechen? Wir sind in der Europäischen Union, ja? Also sind ja verboten in der EU.
Genau, sie sind aber vor diesem Verbot irgendwann mal gekauft worden und die haben wir seit Jahren
wie heißt das hier? Echte Plastikstrohhalme?
Echte, ja. Also ich hab mal geguckt, es gibt tatsächlich im Internet noch welche zu kaufen. Keine Ahnung, wie die das machen, aber scheinbar werden die halt verkauft, auch noch original verpackt. Also unsere Packung ist schon offen, wir haben da mal ein paar benutzt.
Immer interessanter jetzt auch. Aber ich sag mal so, also ihr habt ja offensichtlich einiges, was ihr loswerden wollt.
Aber alles gute Sachen.
Ja, glaube ich. Also wir sind tendenziell, glaube ich, Katja und ich sind empfänglich auch für schöne Dinge, die andere vielleicht loswerden wollen.
Okay.
Aber nicht, also wir müssen davor drüber sprechen, gell? Nicht einfach abladen bei uns.
Ja, du bist doch heute auch mobil hier und also ich trage das dann gerne gleich runter. Aber genau, was ich vorhin noch sagen wollte, weil du gesagt hast, dass du kistenweise Sachen unter anderem von deiner Mutter bekommen hast, das hattest du mir schon mal erzählt.
Nicht von meiner Mutter.
Von Katrins Mutter. Und du hattest mir, glaube ich, mal angeboten, dass es da sehr, sehr viele Mützen gibt.
Ja, ich glaube, wir haben mittlerweile ein Hutgeschäft bei uns für Kleinkinder.
Okay, weil da könnte der Weg dann auch andersrum gehen, weil wir haben tatsächlich nur eine Mütze und ich habe mal alle, ja, nee, Jonas hat ja gesagt, da kann man ein paar von haben und so, aber das will ich dann langsam mal dingfest machen.
Habe ich gesagt, ein paar oder was?
Hast du gesagt, ja.
Also wir nehmen gerne diese Spaghetti-Gläser, wo man keine Spaghetti reintut und tauschen die gerne gegen drei Mützen. Nee, klar, auf jeden Fall. Also wir sind ja dann, wir sind so ein bisschen, ich glaube, wir sind noch so an dem Punkt, also wir brauchen nochmal so ein bisschen für uns die Zeit jetzt im August, wo wir nochmal die Kisten alle scannen und das mal richtig bestandsaufnahmemäßig auch, gell, dann katalogisieren, ja, so eine Art Inventur. Und dann wissen wir auch, okay, ja, das ist tatsächlich jetzt hier, wir haben so und so viel und so viel. Und da kann man gerne, auf jeden Fall, natürlich, ja, wir brauchen ja nicht 80 Mützen. Ich übertreibe natürlich total, gell, aber so.
Ja, also wir haben tatsächlich nur eine.
Ja, nee, das ist bei uns echt anders. Ja. Wir haben auch schon Schuhe und so und meine Mutter hat uns jetzt sogar schon ein Kuscheltier geschenkt. Richtig schönes Kuscheltier allerdings auch. Ja, ich merke es dir an, du hast da sowas in deinem Gesicht, du hast noch eine Liste, da sind noch ein paar Sichten, die müssen, was sagt die Uhr, Aaron? Wo sind wir ungefähr?
Ja, wir sind jetzt bei 48 Minuten. Raus,
komm, hak deine Liste ab, weil da sind ein paar wichtige Impfsachen.
Nee, oder? Genau, ich habe ein Thema Verantwortung und Thema gemeinsame Entscheidungen treffen. Thema Hebamme, wir hatten einen Termin. Also ein Beratungstermin, da ging es dann um Prophylaxen bei Neugeborenen. Und da stehen sozusagen, also auf dieser Liste sind 5 Punkte, dann Entscheidungen von uns als Eltern an, ob wir das an unserem Kind durchführen lassen oder diagnostizieren lassen wollen. Und also es sind scheinbar, also es sind keine Pflichtsachen, aber sie werden zum Teil empfohlen. Und nach der Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Monaten gesammelt habe, wie Hebammen das alles sehen und auf der anderen Seite FrauenärztInnen das sehen, da gibt es gewisse Diskrepanzen zwischen einzelnen Punkten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, wir haben da jetzt auch noch keine Zwei-Dritt-Meinungen, aber weil wir ja darüber gesprochen haben, wir als Eltern da einfach auch eine gemeinsame Haltung entwickeln müssen und eine Entscheidung treffen müssen, weil das sind ja genau diese gesundheitlichen Fragen, die in unserer Verantwortung stehen, die zu entscheiden. Und das sind tatsächlich Sachen, die habe ich vorher noch nicht gehört, dass das ein Thema ist, ein Fall, also ein Thema bei Kindern ist. Zum Beispiel Vitamin K.
Ist das Kalium oder was?
Nee, Kalium ist ja kein Vitamin, es ist Vitamin K. Frag mich.
Also, das ist ein Vitamin. Vitamin K, ist das Kalium? nee. Oh Mann, ey.
Also mehr weiß ich auch nicht. Also der Zweck ist Vermeidung einer Vitamin-K-Mangelbildung, Mangelblutung beim Kind. Das wird jetzt ein bisschen hart auch zum Teil.
Ja, wir haben jetzt hier rumgeplaudert. Jetzt hauen wir raus die Fakten.
Insbesondere frühe Hirnblutungen. Häufigkeit 1 von 10.000 Kindern. Neugeborene haben wenig Vitamin K. Vitamin K wird in der Leber und im Darm gebildet. Beide Organe beginnen mit der Bereitstellung von Vitamin K langsam mit Nahrungsaufnahme. Das heißt, am Anfang haben die es noch nicht gebildet. Und da wird dann sozusagen 2 Milligramm von diesem Vitamin K bei der U1, U2 und U3 vergeben. Die U1 wird ja direkt von den Hebammen gemacht. Das heißt, die können das auch vergeben. Verabreichen, danke. Und aber trotzdem müssen wir das sozusagen entscheiden und das müssen wir auch jetzt bei unserem nächsten Termin müssen wir das sagen, wie wir das wollen.
Krass, das ist bei uns noch gar nicht Thema gewesen, glaube ich.
Und dann kommen 2 Punkte, wo wir unsere Wochenbetthebamme fragen müssen, ob die das macht. Das ist bei uns ja nicht dieselben.
Ist das denn schon ganz kurz, ist es denn schon definitiv klar, wer bei euch das Wochenbett macht?
Ja.
Aber wie kann das denn eigentlich sein? Also weil bei uns ist es so, wir haben auch eine von diesen 3 Hebammen, die sagt, sie wird das machen, aber es ist immer unter der Voraussetzung, dass nicht... Nee,
wir haben eine Hebamme, die nur Wochenbett macht, die hat auch nichts mit dem Geburtshaus zu tun.
Okay, aber ist eure Geburtshebamme, steht das fest? Nee, oder?
Doch, also aber, eine von 2.
Ja, aber weil da ist es ja auch, die wird sich ja nicht die ganze Zeit die Bereitschaft aufrechterhalten können für euch, eine einzige Person.
Nee, es machen 2.
Okay.
Aber, also diese Bereitschaft, aber es ist sehr wahrscheinlich so, dass die eine es macht, weil die andere sehr wahrscheinlich im Urlaub sein wird. Und dann gibt es noch eine dritte, die dann dazukommen wird. Also so ist der jetzige Plan. Und Wochenbett, wie gesagt, da haben wir eine, die hier sozusagen in der Region arbeitet, weil wir, wie gesagt, 20 Kilometer weit weg gebären wollen.
Ja, ganz kurz, hake ich jetzt noch einen dazwischen, das ist euch auch bewusst wahrscheinlich, wenn das Standesamt der Geburts, also nicht, das weißt du Bescheid, dann muss man nämlich das benachrichtigen. Wenn das nämlich nicht gemacht, naja, wenn du jetzt sozusagen, wenn die Geburt nicht da stattfindet, wo du dich beim Jugendamt gemeldet hast,
ja,
für dein Sorgerecht und für die Vaterschaft, dann muss dieses Jugendamt informiert werden, dass diese Daten an das Standesamt geschickt werden, wo euer Kind auf die Welt kommt, wenn das nicht der gleiche Kreis ist.
Was bei uns der Fall ist, ja. Ich hatte die so verstanden, dass die das dann automatisch irgendwie machen.
Ja, wenn sie vorher wissen, welcher Kreis das ist. Wenn das nicht ganz definitiv klar ist oder wenn durch eine Notfall sozusagen Situation sich der Kreis ändert, das darf nicht vergessen werden, sonst kann sich das alles total verzögern.
Danke für den Hinweis.
Ja, wir wurde das nur ganz klar gesagt. Sie haben gesagt, Leute, also denkt daran, dass ihr uns diesen Hint gebt.
Also das heißt, das Jugendamt, bei dem du jetzt warst, um diese Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtsteilung zu machen, müsst ihr Bescheid sagen, hallo, das Kind ist jetzt geboren und zwar dort.
Genau, damit die das an das entsprechende Standesamt weiterleiten, damit die überhaupt erst die Geburtsurkunde ausstellen können. Ja, und sowas, die Geburtsbescheinigungen.
Genau, sowas Ähnliches hat die, stimmt, sowas hat die auch gesagt, aber irgendwie ist das,
glaube ich. Und das kann also jetzt auch nicht, also doch, es kann schon auch ätzend sein, gell? Weil wenn man das nicht tut, dann kann sich das alles total verzögern und du hast diese ganzen Bescheinigungen nicht für Elterngeld, für die Krankenkasse und so weiter und so weiter.
Oh, Elterngeld habe ich wirklich eine Niete gezogen, um es mal so zu sagen. Kurzer Einwurf.
Wir werfen uns hier gegenseitig zu mit Einwürfen, ja?
Ja, also ich bin da selbstständig, aber habe eine GmbH und bin Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH. Das bedeutet, ich kann keine Elternzeit nehmen. Also kein Elterngeld beantragen. Kriege ich nicht. Weil ich sozusagen nicht wie ein Freiberufler selbstständig bin, sondern angestellt. Aber da ich ja mein eigen, also es gibt, man muss das, es gibt Möglichkeiten, das zu schaffen, aber dafür müsste ich einen Ersatz einstellen und
es ist super kompliziert, aber für Leute, die du oder ich oder ähnliche, es ist einfach wirklich, ich habe auch die Frau vom Jugendamt gesagt, in ihrem Fall ist das, kann ich sie nicht beraten, aber lassen sie sich beraten.
Ja. Ja. Also für angestellte Menschen ist das ja
super geil.
Ja, es war immer, also wir haben den Antrag schon angefangen für Maren. Es geht einigermaßen, also man kommt schon irgendwie durch. Es war ultra komplex und super, super viele Fragen und wieder nochmal wiederholt. Aber es geht so.
Naja, jetzt in eurem Fall, da geht es ja um eine Anstellung.
Ja, eben, sag ich ja. Naja, und wir haben uns halt auch beraten lassen und da war halt, ich hatte mir schon vorher so ein bisschen rumrecherchiert und dann gab es da so Ausnahmeregelungen. Aber die hat mir dann auch relativ klar gesagt, nee, dass also in dieser Konstellation Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH hätte ich sozusagen wirklich nur die Möglichkeit, dass jemand mich ersetzt sozusagen, und wenn es auf Zeit ist, dass sozusagen, dann, und das muss man ja auch dann nachweisen, dass ich sozusagen nicht als Geschäftsführer weiterarbeite. Und das hätte riesige Folgen, einen riesigen, also bis hin muss ja alles notariell eingetragen werden und so. Es macht, also in meinem Fall macht es einfach keinen Sinn, deswegen kein Elterngeld für Aaron und damit auch nicht diese, also wir wollten eigentlich diesen Monat Überschneidung irgendwie hinbekommen mal und dadurch hätten wir ja auch 14 statt 12 Monate, also ist wieder gefährliches Halbwissen. Man kommt mit diesen ganzen, dieser bürokratische Apparat, der da dran hängt an dieser Kindsgeburt. Es ist wirklich
was du da sagst, ey, wir haben uns da noch nicht so drum gekümmert, wir sind da im Ansatz, so am Anfang jetzt, gell, und wir ahnen nur, wir wissen schon, durch die Doppelselbstständigkeit ist das, also das ist wirklich ohne Beratung, glaube ich. Also man kann nur sagen, die Frau von Jugendamt meinte nur, lassen Sie sich beraten, und gerade wenn Sie selbstständig sind, das ist ultra komplex, und sie hat auch so leicht eine Wertung da reingebracht, dass sie es nicht wirklich versteht, warum der Staat es so kompliziert macht, also vor allem für selbstständige Menschen, ja, es ist wirklich, andererseits ist es cool, dass es das Prinzip überhaupt gibt in Deutschland, gibt es jetzt in Indien, glaube ich, nicht, ja. Aber man kann nur den Tipp geben, frühzeitig und mit viel Zeit oder mehr und sich beraten lassen, damit man da irgendwie durch einigermaßen durchblickt. So, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Du musst jetzt mal richtig reinhauen gerade und das noch zu Ende droppen hier.
Nee, lass uns diese Punkte oder ich mach's anders. Also, wir müssen unsere Wochenbett-Hebamme fragen, ob wir Pulsoximetrie durchführen lassen oder darauf untersuchen lassen. Frühzeitiges Erkennen von schweren angeborenen Herzfehlern. Innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden nach Geburt bei Kinderarzt. Oder bei der U2, aber das...
U2, sorry, nochmal gerade für alle HörerInnen und mich.
Achso, also die U1 ist ja eigentlich direkt nach der Geburt, also die Untersuchung 1. Also es geht ja...
Beim Kinderarzt?
Nee, die machen die Hebammen direkt. Ah, ja, U2 ist beim Kinderarzt innerhalb von so und so vielen Stunden. Also da musst du direkt im Prinzip am nächsten Tag sich am besten auch schon mit dem Kinderarzt jetzt schon...
Ich weiß, man sollte jetzt den Kinderarzt finden.
Genau. Dann muss die U2 gemacht werden und dann, also es gibt sozusagen Zeitfenster für diese einzelnen Untersuchungen bis du 14 bist oder 18, ich habe keine Ahnung.
Ja, ich darf nur an der Stelle Bus restaurieren. Ah, nee, Leute, AD, sag ich mal, gell? In der Kinderarzt U1, U2, U4, 17. Und hier noch ein Tuch wickeln. Ja, komm.
Alter. Wollt ihr Stoffwindeln probieren?
Ja, genau, hau noch das Stoffwindelthema raus. 30 Stunden am Tag, um überhaupt rauszufinden, was eine Stoffwindel eigentlich genau braucht. Nee, aber das ist super, das ist total wichtig, was du gerade anschneidest. Das sind, ich habe davon tatsächlich auch noch nicht gehört.
Aber das sind ja, wie gesagt, keine Pflichtgeschichten, sondern sie werden empfohlen. Aber man muss es halt vorher abklären, wenn man das haben will. Das sind ja alles sozusagen, ich schätze mal, deswegen ist keine Pflicht, weil die Wahrscheinlichkeit sozusagen gering ist. Und um eigentlich das, was ich eigentlich mit dir besprechen wollte, uns rennt dann ein bisschen die Zeit weg, das können wir aber das nächste Mal machen. Diese 5 Punkte, von denen ich jetzt 2 gesagt habe, wie gesagt, da müssen Maren und ich uns einig werden. Ob wir das machen wollen. Wenn wir das machen wollen, muss das halt organisiert sein. Und also ich weiß nicht, ob das bei uns zu Diskussionen führen wird, aber ich möchte mich da natürlich auch ein bisschen mit beschäftigen, was hat das jetzt für Sinn und Nicht-Sinn. Und kommt auch noch Vitamin D und dann die Frage, ob man das als Öl macht oder als. Das sind so, ich sage ja, das auch gehört damit zu diesem bürokratischen Wust, den man irgendwie schaffen muss, indem man sich entscheidet, ein Kind hier auf die Welt zu setzen. Oder man sagt halt, jetzt reißt langsam, das Kind kommt auf die Welt, wird gewickelt, gefüttert, gestreichelt, lieb gehabt und dann kommt es irgendwann in die Schule.
Ich meine, es ist das, unsere, ich sage, ich will mal Standesbeamtin sagen, sie ist ja keine Standesbeamte gewesen, wir haben es ja nicht getraut, aber egal, sie war eigentlich ganz cool, sie meinte immer zu uns, weil wir auch echt so mit großen Augen, also ich mit großen Augen und Aufmerksamkeit so, ja krass, oh Gott, was muss ich alles machen? Ruf Verantwortung und so. Und dann meinte sie irgendwann so, ich sage Ihnen was, beim zweiten Kind, wenn Sie hier sitzen, ist alles viel einfacher. Haben wir in 5 Minuten erledigt. Jetzt muss ich Ihnen das alles erzählen. Ja? Und ich dachte, ah ja, okay, ein zweites Kind. Ne, es ist das erste Kind auch. Und das, was du gerade sagst, ist ja nicht ausschließlich Bürokratie gerade. Da geht es ja gleichzeitig auch um gesundheitliche Aspekte und so weiter. Aber es ist viel, ich habe manchmal das Gefühl, es ist so viel, scheint mir so. Vor allem im Kopf, gell, so ein logistisches Riesending. Gott, Kalium, was ist Kalium? Will ich überhaupt, dass mein Kind Kalium und so weiter? Und du hast jetzt gesagt, du hast nur 2 Dinge gerade von dieser Liste genannt, oder was? Von 5? Ja, genau, so habe ich, permanent habe ich das Gefühl, dass meine Listen immer 5 Dinger sind, aber ich komme nur an 2 und weiß, da sind noch 3.
Ja. Aber ich bin mal gespannt, ob das bei euch auch irgendwann mal Thema.
Also ich nehme das direkt morgen, wir lernen morgen unsere 4. Hebamme kennen.
Ja, dann könnte das ein Thema. Also macht ihr, sorry, ich unterbreche, macht ihr das, also wir haben so Thementermine irgendwie. Also das nächste Mal wird dann Risikoaufklärung sein. Also sozusagen Risikoaufklärung für den Prozess in eine Geburt im Geburtshaus. Und das sind halt alles Sachen, die abrechnen können. So, das ist dann ein Thema. Sowieso Beratung zu dem Thema, zack, wird abgerechnet mit der Krankenkasse.
Boah, das ist, ich bin gerade, muss ich kurz nachdenken, weil klingt sehr interessant, weil ich glaube, das ist ein bisschen anders als bei uns. Bei uns habe ich das Gefühl, ist das, also wir haben ja diese 3 Hebammen, die sich das teilen, die so zirkulieren, wir, je nachdem, welche Hebamme gerade welche Geburten, dass wir halt 3 Hebammen haben, die wir alle gleichberechtigt kennenlernen. Am Ende werden es dann 2 Hebammen sein, die diese Geburt begleiten zu Hause. Jetzt kommt eine 4. Hebamme dazu, weil sie quasi ihren Betrieb etwas ausbauen und merken, zu dritt reicht es nicht richtig, deswegen kommt eine 4. dazu. Die lernen wir jetzt noch kennen, weil die auch eine von denen sein könnte, die an dem Tag möglicherweise eben die Geburt auch begleitet. Das heißt, das ist auch irgendwie manchmal viel, also 4 verschiedene Frauen, die man jetzt so kennenlernt. Und das, was du gerade sagst, das ist so, das klingt so konkret. Ihr habt bestimmte Termine zu bestimmten Themenkomplexen. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Das ist eigentlich eher so, es sind halt, da ist dann halt irgendwie eher so ein offener Raum, wo man über Fragen sprechen kann, die kommen. Bestimmte Dinge werden auch angesprochen. Es gibt die Untersuchungen, die natürlich auch kommen, die Herztöne und so weiter und so weiter. Aber das, was du gerade ansprichst, das,
Also wir kriegen immer so schöne Handouts.
Gar nicht. Also ich mag unsere Hebammen auch, aber ich bin ja ein Freund von Handouts, deswegen bin ich da gerade ein bisschen. Also sagen wir es mal so, ich nehme das jetzt konstruktiv und denke mir, morgen lernen wir unsere 4. Hebamme kennen und da könnte ich direkt einsteigen mit das Katrin auch zu sagen, hey, also so, es gibt die Möglichkeit zum Beispiel über diese, wie nennst du das?
Die hat das Prophylaxen beim Neugeborenen.
Prophylaxen beim Neugeborenen, also genau. Darüber einfach mal zu sprechen, wie ist das eigentlich? Müssen wir uns da Gedanken machen, was haben sie da, was sagst du dazu und so weiter? Also
die Frauenärztin-Sache habe ich noch nie gehört. Also nicht die einzelnen Punkte, sondern diesen Begriff Neugeborenen-Prophylaxe.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, aber die ist auch ein bisschen.
Ach geil, können wir jetzt mal gerade ein bisschen Frauenärztin-Bashing betreiben? Nee, aber mal ehrlich, da kam gerade sowas, was passiert bei mir sofort. Bei dir war so ein Ton in der Stimme, das stößt bei mir auf eine krasse Resonanz.
Da kennst du mich wirklich gut, aber ich glaube, wir sind jetzt bei einer Stunde 2.
Ja, also ich kann an der Stelle nur sagen, jetzt unser letzter Frauenarzttermin. Also wir haben wirklich eine tolle Frauenärztin, das ist so die Vertrauensfrauenärztin, würde ich mir sagen, von meiner Freundin, wo ich auch dabei war, die mit uns diese ersten ganzen die Untersuchungen, die Ultrascheißen, die ist super cool, total toll. Also da bin ich voll gerne da, die Atmosphäre ist toll, die ist sehr genau, die ist wach, die ist fröhlich, die hat irgendwie eine gute Energie und eine Sensibilität. Ja, jetzt war sie im Urlaub oder krank und jetzt war aber der Chefin. Boah, da habe ich echt gedacht, krass, es ist so, ich sag mal einfach an der Stelle, es ist so ein Unterschied, klar, und es ist egal, wie medizinisch topfit eine Person sein mag, wenn der menschliche Aspekt nicht da ist, ohne Scheiß, da sage ich mir, da kann die ganze Untersuchung, eigentlich kannst du das irgendwie abhaken. Also ich will da kurz nur, um es jetzt nicht zu sehr zu vertiefen, im Vergleich zu unserer Vertrauensfrauenärztin war die halt, die war Chefin, die hatte so, ich weiß nicht, die hat mir auch als Begleitung permanent eigentlich zugegeben, dass sie eh schon alles weiß. So ab, die war so abgefertigt, die war so auch unter, die hatte so einen leichten Stress irgendwie, das Gefühl hatte so, die will das jetzt hier so durchziehen und die hat den Ultraschall zum Beispiel gemacht, die hat es so schnell gemacht auf dem Bauch, gell, mit dem Gel, dass ich nichts gesehen habe. Die hat mir gesagt, ah, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Und ich habe eigentlich auf diesem Bildschirm und Katrin auch, wir haben eigentlich nur so ein amorphes Gestrudel gesehen und nicht einmal ein konkretes Bild. Weil die Frau das so abgefertigt und hatte halt vor allen Dingen die ganze Zeit diese Haltung, dass, also immer wenn wir beide mal was sagen wollten, kam nur schon so ein genau, hab ja alles schon studiert, fertig und promoviert, Doktor habe ich auch noch, Habilitation. Und du denkst dir so, ey, Arno, das war wirklich richtig unangenehm. Also wir waren beide echt danach wirklich enttäuscht. Das war unser dritter großer Ultraschall, gell? Und also zu der Frau würde ich nicht mehr gehen. Also das fand ich wirklich enttäuschend. Das kam mir nur gerade, weil du das so angeteasert hast, dass du nicht ganz super happy zu sein scheinst mit. Vielleicht täusche ich mich auch.
Ja, wir hatten auch ein seltsames Erlebnis mit unserer, sag ich schon, aber mit der Frauenärztin. Aber jetzt eigentlich gar nicht so wild, aber die Quintessenz war halt auch eben dieses Formale immer. Also dass halt in einem bestimmten Rhythmus muss das und das passieren, damit die überhaupt Geld verdienen können. Also immer dieses Thema Abrechnen, in bestimmten Zeitfenstern muss das und das passieren. Und dann halt auch, was mich halt echt nervt, ist dieses gegenseitige, diese zwei Welten, Hebammen und
Frauenärzte. Ah ja, die Hebammen, ja.
Die einfach alle gegenseitig dann keine Ahnung haben. Und das, also jeder denkt das über die andere oder vermittelt es einem auch. Und das nervt tierisch. Und das ist einfach ein Faktor, der einfach, ich habe, glaube ich, mal in der ersten Folge so gesagt, dass ich das Gefühl habe, dieses ganze Thema Geburt ist einfach noch nicht wirklich gut organisiert. Also selbst in diesem weit entwickelten, medizinisch ultra weit entwickelten Land wie unserem. Und das ist wirklich, es kommt einem so oft so amateurhaft vor, auf allen Ebenen. Weil halt immer wieder Leute Behauptungen machen, die andere Person dann wieder die gegenteilige Behauptung macht. Ey. Und am Ende sorgt sozusagen nur zu Verunsicherung oder Resignation.
Ey, da kann ich nur einhaken. Da ich merke, da ist ein Wunderpunkt. Okay, ich kriege das ja so mit. Vor allen Dingen, natürlich, Katrin ist ja noch viel näher dran. Mhm. Ist ja logisch, sie ist die schwangere Frau. So, ich bin dabei. Okay, aber dieses Thema hatten wir, jetzt hatte sie so oft, dass sie das einfach verunsichert hat. Weil die Hebammen etwas sagen, die Frauenärztin sagt was anderes. Konkret auch Blutwerte oder nee, es geht um Eisenwerte. Ja? Ja. Die Hebammen beschreiben irgendwas, was da wichtig ist. Die Frauenärztin sagt, nein. Hä? Aber die Hebammen, da kommt auch, hat man manchmal das Gefühl, da kommt eine leichte Wertung auch rein. Ja? Ich habe das Gefühl, die Frauenärztin, ja, ich, keine Ahnung, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich habe fast manchmal so Gefühl, so, sie bedauert es eigentlich, dass wir das nicht eigentlich alles bei der Frauenärztin machen. Mhm. Anstatt, und jetzt kommt der zentrale Punkt, den du gerade angesprochen hast, warum denn nicht irgendwie ergänzend? Also ich meine, es ist doch toll, dass es Hebammen gibt, es ist toll, dass es Frauenärztinnen gibt, aber dass da dieses, dass das, und das stresst die schwangere Frau.
Ja.
Massiv zum Teil, gell? Und das ist absolut unnötig.
Und wir hatten bisher jedes Mal so, dass dieses der Mutterpass angeguckt wird und wurde das nicht gemacht, wurde das nicht eingetragen.
Ja, nie bei uns. Ja. Okay, sorry, meine Selbsthilfegruppe aufläuft, wir sind traumatisierte Frauenärztinnen, HebammenpatientInnen. Nehmen wir ehrlich an, genau dieses Thema, die Frauenärztin guckt den Mutterpass, nicht eingetragen, die Hebammen. Und dann will Katrin das erklären, dass es noch gar nicht eingetragen werden konnte, weil der Wert gerade erst bekannt wurde übers Telefon, also Untersuchung war beim letzten Mal. Ja, konnte sie noch nicht eintragen, musste erst im Labor bestimmt werden und will das gerade ansetzen, so, ja, die Hebamme, ja, die Hebamme. Also hört auch nicht richtig zu.
Ui, ui, ui. Jetzt haben wir uns
aber krass, aber das ist interessant, dass ihr das auch auf eine Art, also ich meine so, hey, was ist denn los?
Ja. Und das hat sich so gesteigert. Am Anfang war das nur so angedeutet, wo es so Ideen davon gab. Und mittlerweile ist das so fast Routine geworden. Wie gesagt, auf beiden Seiten dann immer, ja, Frauenärztinnen sehen das so und so. Aber eigentlich ist es ja so.
Ja,
Hebammen denken immer, das wäre wichtig, aber nee, das ist wichtig. Und so. Also es ist immer so ein, und wenn es halt nur ein, also von so einem Termin dann so ein kleiner Moment ist, aber er kommt eigentlich immer.
Bin ich ein bisschen erleichtert, dass du das auch gerade erzählst. Gell? Wenn man es teilen kann, so ein bisschen diesen. Für Katrin war das teilweise wirklich richtig hart.
Ja.
Also, weil sie auch, weißt du, du bist dann da, sie versucht alles auf dem Schirm zu haben, der bemüht sich, die, auch das mitzudenken, ah, was kommt als nächstes, welche untersuchen, was muss ich mitbringen, worauf sollte ich an, was sollte ich ansprechen, und dann kollabiert es. Und die eine sagt, nö, und die andere sagt, nö, überhaupt nicht, nö. Ich hätte jetzt richtig Bock, Aaron, dass wir hier eigentlich einen Podcast aufmachen, so ein Podcast-Podcast, so ein Sub-Podcast, oder so ein Meta-Podcast, wo, weißt du, wo, ja, weißt du, wo hier eine Frauenärztin sitzt und eine Hebamme. Finde ich super interessant. Also Frauenärztinnen und Hebammen, die mal gemeinsam sich vor so ein Mikrofon setzen und sagen so, ey, was ist denn mit dem Eisenwert? Ja, was ist denn mit dem Eisenwert? Ja, dann komm mal aus dem Pott.
Habt ihr, ganz kurz, wir überziehen, nochmal, also Eisenwert ist das eine, das ist auch irgendwie, plötzlich haben die dann das Blut nicht abgenommen, dann haben es die anderen gemacht und ach, wieso haben die es nicht gleich auch?
Ja, nein, du redest nie bei uns, das gibt's ja nicht.
Aber wie war das denn bei euch mit dem, Zuckertest?
Es war eine Katastrophe.
Hat Katrin sich dazu entschieden, den Zuckertest zu machen, also diesen Hardcore-Fläschchen trinken oder Selbsttest?
Das ist echt, da krieg ich so einen Puls, habe ich gerade. So einen Puls. Ich weiß nur, es war für Katrin wirklich eine Strapaze, weil sie einfach in diese, sie hat sich letztendlich, um es kurz zu machen, sie hat sich für den großen Zuckertest entschieden, der den auch selber zahlt. Ja.
Aber da wurde uns gesagt, also wenn man den bei der Frauenärztin macht, dann erstmal den kleinen machen, weil den zahlt die Kasse. Und erst wenn der auffällig ist, dann macht man den großen, weil den zahlt dann auch die Kasse.
Aber
ich könnte trotzdem verstehen, bei dem kleinen kriegt man ja schon 100 Milliliter Zucker, also eine Tafel Schokolade Zucker, eingeflößt. Und das ist der Grund, warum Maren sich entschieden hat, den Selbsttest zu machen und das mit der Hebamme dann zu besprechen. Wenn da die Werte unauffällig sind, ist alles gut. Und wenn da eine Auffälligkeit wäre, dann würde man den Zuckertest machen. Also den bei der Frauenärztin. So, jetzt haben wir das so gemacht und dann waren wir jetzt bei der Frauenärztin. Und die Frauenärztin hat dann gesagt, ja, wo sind die Werte? So, und dann haben wir halt erklärt, was wir gemacht haben. Und dann hat sie halt gesagt, dass dieser Selbsttest nichts bringt, weil er keine Aussagekraft hat, weil die Geräte eine Toleranz haben von 30 oder so. Auf jeden Fall hat sie das Ganze im Prinzip für nichtig erklärt. Auch es war jetzt nur wieder ein Punkt. Für die Hebammen war alles schick, was diesen Zuckertest anbetrifft. Und wir waren sehr, das war sehr diszipliniert, wie wir diese 4 Tage, glaube ich, durchgemacht haben. Und alles ganz akkurat aufgeschrieben, was gegessen wurde und so weiter und so fort. Also, hierum larum, du hast schon recht, vielleicht sollten wir das einfach organisieren.
Nee, es wäre wirklich spannend, also weil es ist ja, wir werden ja auch nicht die einzigen werdenden Väter sein, die jetzt gerade über sowas sprechen und die sowas erleben oder deren Freundinnen oder überhaupt wie viele Frauen das erleben, die zwischen in diesem Spannungsfeld einer Frauenärztin stehen oder Frauenarzt und dann Hebamme. Und dass das offenkundig einfach so eine Parallelwelt ist, wo dann irgendwie so mal über den Zaun gelugt wird und irgendwie so mal leicht abfällig, so ja, also das ist ja, es kann ja nicht sein, das ist ja nur, es führt nur zu Stress. Also weil auch der Zuckertest war so ein Stress, weil es so unterschiedlich einfach betrachtet wurde. Und du dann da sitzt und einfach nicht weißt, ja, was. Ich will alles tun. Alles will ich tun, dass es meinem Kind gut geht. Was soll ich tun? Ja, so, die eine so, die andere ja, ist ganz. Und man hat genau, was ihr engagiert euch, macht das total diszipliniert. Und dann kommt da so eine Aussage wie: Ja, das braucht man eigentlich nicht. Also, es funktioniert auch so nicht. Hä? Also, der Zuckertest war bei uns auch ein Riesending irgendwie, weil das einfach nicht, konnte auch keiner so richtig klar sagen: Ey, was ist denn zu machen jetzt? So, ich werde jetzt gleich zum Rächer, echt, ey.
Eieiei. Okay, dann hat dieses Gespräch doch mal eine ganz andere Wendung genommen als geplant haben wir sowieso nichts. Ich weiß gar nicht, können wir irgendwo noch einen Teaser machen, worüber wir uns das nächste Mal, wollte ich das Ganze wieder entführen, Krankenschwester und eine Frauenärztin und sperren die mit 2 Mikros in einen Raum.
Es ist halt, vom Prinzip her so interessant, weil man halt immer das Gefühl hat, die reden so nicht wirklich übereinander, aber sie reden jedenfalls nicht miteinander. Ja. Das ist ja auch nicht Teil des Konzepts. Gell? Es geht eher immer darum, ja, wann haben sie die, wegen der Abrechnung, gell? Also bei uns auch nur 2 und 1 Termin und bei den anderen. Und dabei geht eigentlich voll viel flöten, denke ich mir auch, weil das sind doch beides totale Kompetenzen.
Ja.
Also.
Ja, eben, also genau das, was du sagst, das ist eigentlich so eine sinnvolle Ergänzung, weil das eine, die Hebammen nehmen sich Zeit, die gehen ins Persönliche, man lernt die kennen, die werden die Geburt begleiten und den persönlichsten Moment überhaupt sozusagen. Und die Frauenärztin ist für die Fakten da und für sozusagen Ultraschall und dass das Wachstum passt und so weiter, was natürlich die Hebammen mit ihren Fühltests auch ein bisschen vielleicht einschätzen können, aber es ist natürlich ein anderer Schnack. Ich hau hier die ganze Zeit gegen das Mikro.
Ja, ich verstehe das. Ich möchte mich auch gerade körperlich irgendwie abreagieren. Ja.
Also von dem hast du total recht. Es wäre so ideal, wenn sie nicht ihre persönlichen, weiß ich nicht, wie nennt man das denn? Befindlichkeiten ausleben.
Irgendwie schon.
Ja.
Es war vielleicht so eine Empfindlichkeit ist da am Start, gell?
Ja.
Also wir haben uns jetzt tatsächlich sogar noch einen vierten Termin gebucht. Also einen vierten Ultraschall, den man selber zahlt. Kostet, glaube ich, 40 Euro oder 30 Euro. Weil wir gemerkt haben, nee, also das war auch von Katrin Impuls, den fand ich total gut. Sie gesagt hat, nö. Also jetzt, nachdem das dann beim dritten Ultraschall da mit der Chefin irgendwie so relativ whatever war, sage ich mal einfach völlig unnötig, haben wir gesagt, nö, dann machen wir uns noch einen vierten Ultraschall, den gönnen wir uns jetzt selbst fürs Gefühl. Und zwar bei der Vertrauensfrauenärztin, die einfach total cool ist, um das auch schön abzurunden. Gell? Weil danach ist die Frauenärztin eigentlich ja auch abgehakt.
Ja, wobei wir müssen halt noch hin, Thema Abrechnung. Einmal im Monat müssen wir hin.
Ja, das ist klar, aber ich meine sozusagen dieses, also das, wobei da bin ich jetzt auch nicht ganz durch, wie das bei uns ist. Weil manchmal sagen sie auch einfach, nö, ist überhaupt gar kein Problem.
Dann ja, das haben sie am Anfang auch bei uns gesagt. Und plötzlich wird es ein Riesenthema.
Ja, genau. Auf einmal kommen sie um die Ecke. Ja.
Also wirklich. Aber ich muss sagen, um ganz kurz, den Ultraschall mit der Frauenärztin, über die ich jetzt gerade auch nicht so nette Sachen vielleicht gesagt habe, das moderiert sie wunderbar. Also das ist wie kurz Fernsehguck mit Live-Reportage, wie sie da einen durch den Körper führt und man kann Fragen stellen und so weiter. Und ich kriege ja immer kleine Videoschnitzel dann
auf dem
USB-Stick.
Das ist so unterschiedlich. Aber klar, so ist das Leben, ne?
Ja.
Also in der einen Praxis so, in der anderen Praxis so, die eine Person so, die andere Person so. Aber das zeigt mir auch nochmal, wie stark das Ding ist. Bei MedizinerInnen so, was ist mit dem Faktor Mensch? Kommt der vor oder ist der ausgeklammert, ist der ausradiert?
Ja. Schönes Schlusswort. Ja, Jonas, dann werden wir mal schauen, wenn wir uns das nächste Mal zusammensetzen. Wir sagen ja immer nächste Woche. Mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen, nächste Woche. Es gibt noch einige Themen zu besprechen und jetzt kommen wir ja wirklich langsam, ich meine, es sind noch ein paar Wochen, in die wirklich heiße Phase und da wird noch super, super viel passieren und so ein paar Themen habe ich auch noch auf der Agenda. Du hattest auch mal irgendwann ein Thema angesprochen, worüber du mit mir sprechen willst. Das habe ich jetzt vergessen, aber ich weiß, dass das mich sofort getriggert hat. Muss man auf deine Liste gucken. Irgendwo stand, du hast mal irgendwas gesagt.
War das über das Thema Eltern?
Nein, daran könnte ich mich erinnern.
Wir werden über dieses Thema auch nicht sprechen, Aaron.
Doch, irgendwann werden wir darüber sprechen, spätestens wenn wir selbst Eltern sind.
Brauchst du eigentlich noch?
Jein. Ich dampfe jetzt gerade als Alternative.
Ist auch mies von mir, gell? So kurz am Ende ist noch was raus. So, brauchst du noch?
Tritt in die Eier.
Du dampfst, cool.
Ja, es ist, wer weiß, vielleicht genauso schädlich, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall stinkt es nicht so und das ist jetzt erstmal ein Kompromiss, um mal ein bisschen den Druck daraus zu nehmen, dass ich es nicht ganz sein lassen kann. Ja.
Ja, Mann. Gut.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Danke, Jonas.
Danke, Aaron.